Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcast-Welt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast. Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Pastor kommt selten allein. Heute zu Gast Marisa und Shehen. Wir haben uns kennengelernt auf der Men's World in Hamburg. Das ist eine Männermesse gewesen. Da war ich mit meinem Kollegen Christian und ihr habt dort Espresso nicht nur verkauft, sondern auch die Maschinen. Und ihr habt euch dann erkundigt, hey, warum interessiert ihr euch überhaupt? Und das war eine ziemlich interessante Begegnung, weil ihr habt, glaube ich, nicht gedacht, dass wir beide Pastoren sind. Aber erstmal herzlich willkommen euch beiden. Wie geht's euch?
Moin, moin.
Uns geht's gut. Wir freuen uns, dass du uns gefragt hast. Und das Treffen liegt, glaube ich, jetzt schon
ein paar Jahre her.
Ist jetzt schon wieder 5 Jahre her oder so.
Ich glaube auch, ne? Das war die erste Men's World in Hamburg.
Genau. Eine sehr coole Veranstaltung.
Wie war denn euer Erlebnis dort auf der Messe? War das ganz neu für euch? Wurdet ihr vorher angesprochen? Wie kamt ihr dahin, dass ihr da mit eurem Geschäft dort wart?
Wie kamen wir denn da überhaupt?
Also ich glaube, es ist zustande gekommen. Das ganze Konzept kommt ja aus der Schweiz tatsächlich. Und es waren 4 coole Jungs, die das quasi inszeniert haben mit dem Ziel, dass man das dann in jeder Stadt quasi machen kann. Und Hamburg war einer der Lieblingsstädte. Und die haben uns einfach gefragt, ob wir dabei sein möchten. Und da waren ja viele, viele Produkte. Ich weiß gar nicht, könnte man heute noch so eine Men's World machen, weil das klingt ja schon wieder fast so ein bisschen, nur Männer sind willkommen und die Frauen müssen draußen bleiben. So war es auch irgendwie.
Ich glaube, viele Frauen dachten, dass sie eigentlich nicht da hin durften, aber ich habe gemerkt oder wir haben gemerkt, dass ganz viele Frauen sich da ganz, ganz wohl gefühlt haben. Also es war nicht nur für Männer, aber so der Männerherz, der schlug da schon ein bisschen höher. Da waren Messer, da war Kaffee natürlich auch ein Thema, aber ich meine, Frauen trinken ja Kaffee genauso viel wie Männer, ne, sage ich jetzt.
Das war dann zum Teil so ein bisschen klischeehaft. Aber es war cool klischee-mäßig aufgezogen, mit so einem riesen Helikopter in der Halle und so. Also die haben das schon cool gemacht und wir haben das Event super gerne gemacht, hatten da auch richtig erfolgreiche Tage und das war allerdings alles vor Corona.
Absolut. Und ja. Benvenuto ist ja nicht nur euer Geschäft, sondern Marisa, das ist dein Nachname auch, ne? Das
genau.
Ist wahrscheinlich ein Familienunternehmen.
Genau, wir sind Familienunternehmen seit über 35 Jahren mittlerweile, verwurzelt in Hamburg. Wir sagen immer so schön, unsere Produkte sind in Italien geboren und haben letztendlich in Hamburg so ein bisschen ihre Heimat gefunden. Wir verschicken mittlerweile den Kaffee deutschlandweit, aber unsere Base und den, sage ich mal, Erfolg ist ja auch immer ein bisschen relativ, aber den Erfolg, den wir mit dem haben, was wir machen, das haben wir auch ein bisschen immer der Stadt Hamburg zu verdanken.
Aber ja. Es ist, glaube ich, nicht nur irgendwie eine Leidenschaft von euch, weil ich merke, das ist ja wirklich in der schönen Ecke da in Harvesterhude, ne? Oder ist das Eimsbüttel? Ich glaube, das ist Harvesterhude noch, ne?
Ja, für uns ist es immer das Grindelviertel.
Das Grindelviertel.
Also. Das Grindelviertel. Jetzt habt ihr ein Stichwort gesagt.
Ja.
Die Grindler wissen ja sofort, also die Menschen aus meiner Kirchengemeinde, das muss ja jetzt ziemlich dicht bei unserer Kirchengemeinde sein. Das haben wir dann dort auch gemerkt, dass ihr eigentlich fußläufig vielleicht echt nur 200 Meter, vielleicht 300 von unserer Kirche entfernt seid.
Ja, genau.
Genau, und da habe ich gemerkt, als ihr gesagt, also ihr habt, glaube ich, ein bisschen später gemerkt, dass wir Pastoren sind. Ich weiß gar nicht, wie das kam, ob ihr beraten solltet oder wie kam es überhaupt, dass ihr...
Ihr habt euch eine Beratung geholt.
Ja, irgendwie
und
sowas.
Und ich glaube, ich habe dann... Mir.
Meine Frau fragt dann immer irgendwann, ja, was macht ihr denn so? Weil ich denke, dass das einfach zu einem Gespräch irgendwie dazugehört. Natürlich nicht, hallo, wie ist dein Name? Was ist dein Beruf?
Sondern nein.
Einfach, genau. Hey, man kommt einfach ins Gespräch und dann fängt man an zu reden und dann erzählt man sich natürlich dann
ich
irgendwann.
Ich konnte mich richtig krass an euch zurückerinnern, weil... Und das ist jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen klischeehaft, weil ich nie Oder das ist so engstirnig gedacht vielleicht auch. Aber ich habe mir einen Pastor immer anders vorgestellt. Das ist, glaube ich, das trifft, glaube ich, ganz krass bei dir oder bei euch zu. Und das ist ja das, was eigentlich total schlecht ist, dass man halt immer denkt, ein Pastor müsste Ü50 sein, einen langen Bart haben,
weiße Haare. Sehr, sehr.
Schon fast wie Gott.
Ja, sehr adrett, ja. Einfach, ja, so sehr zugeschlossen, alles so, ja, ein bisschen steif.
Das nehme ich mal jetzt als Kompliment.
Ja, das kann
ich. Aber ein bisschen trifft das mich ja auch, weil ich glaube echt, dass Kirche so verstaubt oft auch wirklich rüberkommt. Also Kirche ist, also ich weiß ja nicht, welche Beziehung ihr zur Kirche noch habt, ob die noch positiv ist oder ob die eher negativ ist. Aber lasst uns da auch ein bisschen drüber nachher reden. Was denkt ihr denn, ob Kirche überhaupt für euch ähnlich wie die Pastoren eigentlich im Setting ist, verstaubt, alt und da will ich eigentlich nicht hin?
Nein, also also meine Meinung zur Kirche generell in der heutigen Zeit, ich denke, jeder hat das Recht, irgendwie was zu glauben. Ich denke, die Kirche ist einfach so ein Zusammenkommen von Menschen, die ein gewisses, die einen Glaube haben. Es ist, ich sage es jetzt mal wie die Pfadfinder. So, sie haben eine Gemeinsamkeit und die üben sie halt da in der Kirche aus. Ob das jetzt veraltet ist oder nicht, jeder, der eine sieht das so und der andere sieht das so.
Ja, aber ich glaube schon, also wir haben ja eine 14-jährige Tochter und da erlebt man schon ganz krass, dass da der Konfirmationsunterricht hauptsächlich nur gemacht wird, weil es dann am Ende ja in einem Jahr dann große Geschenke gibt, bei vielen zumindest. Und ich glaube, die Kirche generell und Religionsunterricht müsste komplett eigentlich anders gestaltet sein. Und ich glaube, da sind einige, viele der Meinung, weil die junge Generation, also die 14-, 15-Jährigen jetzt so wie unsere Tochter, die hören eigentlich nicht zu, weil es sie langweilt. Und ich erinnere mich, ich bin zum Konfirmationsunterricht gegangen früher und bin aber auch nur eigentlich gegangen, weil ich den Weg dorthin so spannend fand. Und wir auch immer ständig zu spät kamen. Und ich hatte eine Freundin, die hat irgendwie 3 Wochen so eine übergroße Ratte in ihrem Schrank versteckt gehabt. Und die hat die dann immer, ihre Mutter wusste das nicht, und die konnte immer mit zum Konfirmationsunterricht kommen, diese Ratte. Und das fand ich cool, da war der Pastor total offen und hat dann immer gesagt, auch die ist hier willkommen. Sehr das cool. War so die spannendste Erinnerung, die ich an meine Zeit habe im Konfirmandenunterricht. Ich glaube, man muss es tatsächlich einmal anders aufziehen.
Ja. Aber es ist schon so im Alltag, also so war es bei mir jedenfalls auch nicht, wo ich jünger war, dass ich gesagt habe, cool, Wochenende, wir können wieder in die Kirche.
Nee, genau.
Ja, also ich hatte es, aber nur, weil ich im Kirchenchor war und ich habe Singen geliebt. Und da fing halt das Singen an bei mir.
Ne? Das ist jetzt sehr interessant. Ja. Da werde ich eh nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich habe dich gar nicht erkannt. Also ich bin musikermäßig wirklich so eine Pflaume. Und Dennis, mit dem ich hier den Podcast mache, als ich ihm gesagt habe, dass wir mit euch zusammenarbeiten wollen, weil wir in unserer Kirche vielleicht auch ein Café bauen wollen. Ne? Und das war vor Corona. Und dann die Pläne erstmal in Corona wurden auf Eis gelegt. Und dann habe ich gesagt, wer ihr beiden seid. Und er meinte, Junge, weißt du eigentlich gar nicht, wer das ist? Und ich, wer soll denn Shahin sein? Das ist der Mann von Marisa, der arbeitet beim Espresso da, ne? Mann, das ist ein Sänger von Broses. Und ich so, Broses kannte ich wirklich noch. Ich habe 2 Schwestern und die haben das damals geguckt und ich zwischendurch mit. Und dann dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Du klebtest auch vor dem Fernseher, komm.
Ja.
Sagen sie alle. Nee, ich habe euch nicht geguckt, aber weißt du noch die Folge wie?
Punkt. Das ist ja. Aber das ist interessant, dass du, ich dachte wirklich, dass wahrscheinlich du so eine Gesangsunterrichtsausbildung hattest, die kam wahrscheinlich auch dazu, aber dass dein Start in einem Kirchenchor war, ist ja interessant. Wie kam es denn dazu?
Also ich bin auf dem Stützpunkt groß geworden quasi dann. Und das war so, die Kirchengemeinde ist so die Gemeinde der American Community, auch die Black Community. Und mein Opa war zum Beispiel auch Dekan Also wir hatten auch Prediger in den Südstaaten. Mehr schlecht, ja, ich will jetzt nicht böse sein. Ja, man hat da schon irgendwie eine andere Sichtweise. Ich schweife aber jetzt ein bisschen ab von dem, was du gerade gesagt hast. Also das war das, was ich an der Kirche gemocht habe, war dieses Singen. Da, ja. Ich war einfach frei. Das Krasse ist, ich weiß noch, wir haben damals, und jetzt kommt halt, jeder Pastor wird sagen, sowas wurde in der Kirche gesungen. Wir haben tatsächlich Ariel, die Meerjungfrau, haben wir da aufgeführt.
Ach, wie cool. Krass. So. Also war der Pastor sehr offen dort?
Der war super cool.
Ich glaube, aber auf dem Stützpunkt lebend muss man ja auch nochmal sagen, wenn man ein Talent hat und es gibt da, glaube ich, Kinder, die dann nicht so gefördert werden oder die Mittel sind nicht da, um die Kinder zu fördern, dass die Kids dort wahrscheinlich die Kirche auch als was gesehen haben, wie das ist ein Aufenthaltsort.
Ja, ja, natürlich.
Den Gesangsunterricht hast du ja nicht gesponsert bekommen.
Nein. Nein, Gesangsunterricht, das war einfach, ich meine, man hatte gemerkt, man kann irgendwie singen und dann hat der Pastor gesagt, ja, willst du nicht mal? So, und dann hat man es halt gemacht. Ich war damals der Bass halt und dann war es einfach so.
War ganz gut. Bass?
Der Bass.
Oh.
Genau.
Nicht schlecht. Du hast aber leicht zwischen den Zeilen andeuten lassen, dass du nicht nur positive Erfahrungen mit Kirche gemacht hast.
Ich finde halt, also mein Vater ist einer von 11 Brüdern und Schwestern. Mein Opa war ein Prediger. Und so, ich finde es halt krass, dass ein Prediger über Nächstenliebe, über Liebe generell spricht, aber dann nach Hause kommt und seine Kinder halt verprügelt.
Okay.
Das ist halt krass. Wobei ich jetzt, also je älter ich werde, desto mehr merke ich, was für Hintergründe viele von diesen, ich sag jetzt mal, schwarz-weißen Geschichten in Amerika tatsächlich stattgefunden haben, die wir als Kinder beziehungsweise oder mein Vater mir auch so gar nicht mal suggeriert hat oder würde, außer wenn man jetzt fragen würde.
Okay. Also, hat das was mit deinem Gottesbild gemacht, dass du vielleicht gesagt hast, boah, jetzt zum Glauben zu Gott nehme ich mehr Abstand, weil du vielleicht auch Sachen erlebt hast, die nicht so toll waren?
Ich glaube, das hat gar nichts mit Gott zu tun. Muss ich dir nicht gestehen. Also ich glaube, jeder trägt ein Gott in sich. Wir sind ja, ich meine, wir sind ein lebloses Stück Fleisch, wenn wir sterben. Ja. Also muss ja irgendwie eine Energie in uns drin sein. Und das nenne ich göttlich. So, das ist so mein Bild von Gott. So, also jeder von uns hat so ein bisschen Gott in sich. Und ich denke, ja.
Oder eher vielleicht ein Glaube in sich. Weil ja, Gott, ich würde jetzt nicht an Gott, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube an irgendeine
was Kraft. Was göttlich ist. Eine Kraft, die irgendwie, oder eine Energie, die...
Eine Energie, ja.
Genau, nennen wir es eine Energie. Eine Energie in sich trägt, genau. Mein Bild, das ist halt ein Glaube. Ich meine, es gibt die Hindus, die haben wieder einen anderen Glauben. Dann gibt es die Juden, die haben wieder einen anderen Glauben. Dann gibt es die Muslime, die haben wieder einen anderen Glauben. Also da lehne ich mich gar nicht aus dem Fenster mit, um irgendwie zu sagen, okay, das ist richtig oder das ist falsch. Also jeder hat irgendwie eine Vorstellung, wie es sein sollte. Und das ist auch jedem in der heutigen Zeit oder sollte auch in der heutigen Zeit auch jedem, jeder dürfte es denken dürfen.
Ja. Ich höre ein total offenes Weltbild bei euch beiden raus, dass ihr anderen zugewandt seid, dass ihr offen seid, dass ihr sagt, boah, wir wollen Brücken bauen. Das seid ihr auch. Aber habt ihr eine Ahnung, wo das bei euch herkommt? Ist das einfach gewachsen oder haben euch Menschen geprägt, Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die euch so offen...
Ich denke, dass es beides ist. Also
ja, beide. Also wir kommen beide aus komplett verschiedenen Welten. Ich will jetzt nicht sagen, also nee, das hört sich jetzt falsch an. Also privilegiert hört sich immer so Bonzig-Kacke an. Das war es ja nicht. Also meine Eltern mussten immer ganz viel arbeiten, um irgendwie das erreicht zu haben, was sie erreicht haben. Aber ich war immer reich an Liebe. Also meine Eltern haben von Haus aus uns, auch wenn sie wenig Zeit hatten, oder mein Vater, trotzdem viel Liebe geschenkt. Und ich bin ja in Buchholz in der Nordheide groß geworden. Und da war es tatsächlich so, da war ich mit einem libanesischen Mädchen, Iman. Wenn sie das jetzt hören würde, würde sie bestimmt laut lachen, weil wir waren so verbündet und ich war halt, zum Teil für die Lehrer wurde ich halt Benvenuto. Also es wurde auch nicht mit Vornamen angesprochen, sondern es war sehr, sehr oft Benvenuto. Und an vielen Stellen war ich halt der Spaghettifresser. Die sind zwar alle nach Italien in den Urlaub gefahren und haben da Ferien gemacht. Und wenn die Ferien vorbei waren, dann war ich oft der Spaghettifresser. Und das hat mich immer tief verletzt. Und ich merke bis heute, krass geprägt, weil ich so ungerecht fand. Ich fand es einfach so unfassbar ungerecht. Und ich bin ja jetzt blond, blauäugig, und kann so viele andere Menschen vielleicht nicht nachempfinden, aber nachvollziehen, wenn man zum Beispiel mit einer anderen Hautfarbe durchs Leben gehen muss oder nicht muss, oder ist ja scheißegal, ob du blond, braun, was immer, dass du dann ja noch viel schneller angreifbar bist für irgendwelche dummen Menschen. Ich weiß nicht, ob wir uns dadurch dann am Ende nicht gefunden haben, aber ich war schon immer sehr sozial eingestellt.
Und ich war ein Sozialfall.
okay. Ey,
Ja, Shay kommt halt aus einer ganz, ganz anderen Welt. Also total, ich will jetzt nicht sagen, deine Mama hat dir schon Liebe geschenkt, aber es war ein anderes Leben.
Aber und meine Mutter war auch, die war auch eine Weltenbummlerin. Also sie ist der Lehre des Buddhas nachgegangen und dadurch hatte sie auch ein ganz anderes Verhältnis zum Glauben.
Ja, okay. Du hast also schon in deiner Familie zwei Religionen erlebt.
Ja, mein Vater ist aber auch der Kirche halt auch, nachdem er aus dem Militär ausgetreten ist, weil das ist ja so ein Ding. Ich weiß nicht, ob du das halt auch kennst. So, du siehst die Communities im Militär, das ist alles so verwurzelt miteinander. Da ist. Ich meine, die führen Kriege, aber gehen dann in die Kirche. Es ist banal. Also wenn man sich das vorstellt, es ist aber alles so miteinander verbändelt und verschwägert.
Sehr familiär dann.
Genau.
Eingeschweißte
Truppen. Da ist die Kirche, der Sportplatz und das Militär. So, das sind so die drei Dreieckspunkte erstmal. Ne?
Ja.
Und das hat dich dann aber auch da zusammengeschweißt mit der Community, oder hast du dann gemerkt, weil du gesagt hast, Sozialfall, warst du eher so der Krawalltyp?
Nein, das meinte ich nicht. bei mir war es einfach ein bisschen anders. Ich war eher so ein bisschen Einzelgänger. Wir sind ganz anders aufgewachsen. Wir hatten nicht so viel Geld, aber auch nicht so reich an Liebe, wenn man es so sagen möchte. Da braucht man
25 Mal umgezogen.
25 Mal in meinem Leben umgezogen. Oh. Also wirklich sesshaft wurde ich halt auch nicht. Und dadurch sieht man die Welt halt, glaube ich, auch ein bisschen anders. Man muss ein bisschen auf die Leute zugehen. Man muss ein bisschen andere Menschen kennenlernen. Deshalb bin ich heutzutage, glaube ich, immer noch so ein bisschen ein Eigenbrötler. Einfach aus dem Grund, weil ich nie wirklich Wurzeln geschlagen. Ich habe noch nie Wurzeln geschlagen. Also ich bin jetzt hier fast, wie lange?
15 Jahre oder über 15
Jahre. Über 15 Jahre jetzt. Und das ist schon... Das ist jetzt mein Rekord jetzt, ja.
Nicht schlecht.
Aber ich finde zum Beispiel, dass, was dich ja auch geprägt hat, das, was du ja auch oft sagst, wenn es um Hautfarben geht und Nationalitäten, dass du ja immer sagst, in Amerika.
Ja, das war ja das, was ich vorhin, ich wollte nicht zu doll ausschweifen.
Aber ich finde, das bringt es schon auf den Punkt.
Ja, in Amerika sind wir halt in einer schwarzen Community gewesen, weil mein Vater ist halt schwarz, meine Mutter ist weiß, aber nee, wir waren auch nicht in der schwarzen Community. Eigentlich waren wir so in der Mixed Race Community, also da waren die Koreaner, die mit den Schwarzen zusammen waren, ob Frau oder Mann, vice versa, wie auch immer, Weiße mit Schwarze, Hispanic mit, also die ganzen Mixed Races waren da zusammen. Okay. Zu schwarz für die schwarze Community, aber zu weiß für die weiße Community. Also man war irgendwie so Mixed Breed. Man war immer so zwischendrin. Ne? Und das, das ist, glaube ich, das, was auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass es halt nicht nur alles schwarz und weiß ist. Es gibt halt auch ein Grau.
Okay. Das hat dich schon früh geprägt. Wie habt ihr beiden euch denn kennengelernt? Wo sind eure Wege zusammengekommen?
Ich soll erzählen. Also wir haben uns tatsächlich hier in Hamburg kennengelernt. Da hatte meine Frau ein Praktikum auf den bei Bravo TV gemacht.
Genau, ich war Praktikantin bei Bravo TV.
Bravo TV. Ja, richtig. Auf MTV, ne, war das noch?
Das war, glaube ich, damals lief das auch auf RTL 2? Oder? Ich weiß das gar nicht mehr.
Aber wir kennen das alle, Bravo TV.
Ja, das ist ja lustig gewesen eigentlich, weil ich war damals erst 17 und er wollte meine Nummer haben und ich habe dann gesagt, nee, bekommst du aber nicht.
Und dann habe ich den Redakteur angerufen und zu der Zeit hat man alles bekommen, was man wollte, weil, ja, ne? Weil wir waren ja Broses.
Doch, nein. In welchem Jahr war das denn? Bis 2001 bis 2006 warst du bei Broses, also... Genau. War das am Anfang deiner Broses-Karriere? Das war
ganz am Anfang, ja.
Ganz am Anfang.
Das war ganz am Anfang, tatsächlich. Dann hatten wir ein bisschen on-off. Und irgendwie.
Wir hatten eigentlich 7 Jahre on-off.
Wir hatten ein bisschen on-off. So.
7 Jahre?
Nein, das ist jetzt sich übertrieben an. Nein, aber das war schon eine sehr turbulente Zeit auf jeden Fall. Also ich glaube, man geht mit 17 da relativ naiv an so ein Thema ran. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir am Ende treu sind im Sinne von, dass wenn wir jemanden in unseren Inner Circle lassen, dass der dann auch bleibt. Also wir sind nicht oberflächlich. Du warst eigentlich auch nie oberflächlich. Und in Broses
doch eine Zeit lang schon.
Ja, aber weil du nicht anders, weil es nicht anders möglich war.
Genau, aber das war nicht aus dem Grund, weil mein Kern so ist. Das war einfach so. Weil es die Zeit einfach nur so zugelassen hat. Mhm. Also man ist an jemand vorbei, das ist der und der und der, ja, okay, ja, schön, das ist jetzt der und der und der, ja. ja, okay, war halt der und der und der.
Das Geilste ist immer, manchmal noch jetzt, seltener, aber hey, Shay, wir waren mal vor 15 Jahren, habe ich dich mal auf einer Party getroffen in...
Richtig. Ja. Ach so, du warst das. Nein, sorry. Und das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun.
Du hast einfach zu viele Menschen kennengelernt, oder? In der Zeit.
Ja, also wenn jemand ein markantes Gesicht hatte oder irgendwie einen markanten Namen oder dann habe ich den irgendwie wiedererkannt, aber so.
Zu der krassen Zeit ist das, glaube ich, schon fast unmöglich gewesen. Ja. Die waren. Ja, eigentlich so 360 Tage im Jahr unterwegs sechs, ja. Also 5 Jahre aktiv.
Ja, ja richtig.
Das war hart.
Oh Mann. Und wie ging das dann weiter? Also ihr habt jetzt noch nicht ganz so erzählt, wie du es geschafft hast, Shahim, Marissa um den Finger zu wickeln.
Du hast dich sehr viel Mühe. Du hast dir wirklich viel Mühe gemacht. Also Shay war dann so verrückt. Ich bin ja noch zur Schule gegangen. Der hat dann auch oftmals im Matheunterricht oder so angerufen. Und das Lustige war natürlich, dass in der Zeit tatsächlich ja jeder auch dieses Format kannte. Also jeder kannte dieses Format, jeder kannte jeder kannte Broses quasi. Und das habe ich natürlich niemandem oder kaum jemandem damals erzählt, weil ich natürlich auch nicht wusste, was ich da jetzt überhaupt mache und warum ich das jetzt überhaupt mache. Es könnte ja auch wirklich böse oder doof enden. Am Ende haben wir eigentlich krass durchgezogen und ich musste, glaube ich, in den Jahren zur aktiven Zeit mehr einstecken und jetzt ist es umgekehrt.
Aber also okay,
es ist
so.
Es ist die Waage.
Also die Waage hält sich im Gleichgewicht.
Ja. Einstecken im Sinne von Zeitopfern oder dass man...
Nein, sie wurde tatsächlich ganz nach hinten geschoben, trotzdem.
Ganz nach hinten.
Ja,
ich glaube, ich war halt 17, 18 und ich glaube, das Umfeld denkt natürlich dann, das ist vielleicht auch menschlich, da kann man noch nicht mal jemandem Vorwürfe machen, die ist jetzt 18, wie viele Mädels sind da... generell am Start in der ganzen Gruppe verteilt, keine Ahnung. Die bleibt jetzt sowieso nicht lange. Die wird dann wahrscheinlich nach 3, 4 Monaten ausgetauscht. Das war halt eben bei uns nicht so, weil wir dann doch irgendwie immer wieder zueinander gefunden haben und uns vielleicht durch diese Gegensätze, die wir haben, ganz krass, dass wir uns, dass das vielleicht die Anziehung war, dass wir gesagt haben, okay, wir halten zusammen. Und da waren auch Zeiten, die waren halt sehr beschwerlich und nicht so schön. Aber ich glaube, das hört sich so cheesy an, aber am Ende ist es ja so, dass diese Zeiten, die einen ja eigentlich, die schweren Zeiten, aus denen lernt man ja eigentlich, das versuchen wir auch immer unseren Kindern zu sagen, dass wir sagen, wenn immer alles super läuft und glatt läuft, dann hast du es im Leben später wahrscheinlich viel schwieriger durchzuhalten, durchzukommen. So. Und Shay hat eine unglaubliche Durchsetzungskraft und Vermögen. Also bis der kaputt ist, dauert es sehr lange. Und ich muss sagen, ich habe das, glaube ich, mit den Jahren einfach mit dazugelernt. Also das habe ich von ihm definitiv gelernt.
Ihr lernt also, mit Herausforderungen umzugehen in Krisen. Also Krisen sind ja auch immer Riesenchancen. Ja. Was sind für euch Indikatoren gewesen, wo ihr sagt, boah, das hilft euch in Krisen? Also wie haltet ihr durch? Was gibt euch Kraft oder Hoffnung, Motivation?
Wir zerreden alles.
Wir haben immer viel geredet. Ja. Wir haben eigentlich nie geredet.
Aber mit dir schon.
Mit mir.
Also mit ihr habe ich, wir können reden und reden und reden. Wir kommen zusammen in einem Raum und wir reden und wir reden und reden, gehen dann raus und was habt ihr geredet? Ja, nichts. So, also wir reden und reden und reden. Und ich glaube, das hilft uns einfach auch, ein Problem zu analysieren, zu studieren, und selbst sind wir unsere Lösung. Wir kommen selbst irgendwie auf unsere Lösung durch das Reden.
Ich glaube zum Beispiel zu der aktiven Broses-Zeit zum Beispiel, da war es ja so, dass die letztendlich, dass man hätte denken können, er sei oberflächlich, aber ich habe es ihm immer sehr hoch anerkannt. Er ist zum Beispiel teilweise für, keine Ahnung, wenn sie einen Tag frei hatten, dann ist er halt nach Hamburg geflogen gekommen von Heidelberg. Er hätte die Zeit ja auch anders nutzen können und ist dann zum Teil 3, 4 Stunden geblieben und mit dem Flieger dann abends wieder zurückgegangen. Und das hast du ja gefühlt, wenn du frei hattest, die ersten Monate, die erste Zeit immer gemacht. Also ich glaube, ein Grundurvertrauen, das entwickelt man, aber ich wusste eigentlich, okay, der ist zwar krass unterwegs zum Teil, aber der ist trotzdem anders. Das habe ich irgendwie gespürt.
Ich wusste noch,
das so ausarbeiten noch.
Sag das doch mal, das kam gerade nicht an.
Ich habe gesagt, ich habe gewusst, dass ich da irgendwie noch so, das kann ich noch rausholen aus ihm.
Ah, du kannst es aus ihm noch mal rausholen. Und du kannst dich auf ihn verlassen.
Ja, auf jeden Fall, zu 1000%.
Ja. Füreinander eintreten. Ich habe einen Bibelvers der Woche jedes Mal mit. Ich habe mal einen mitgebracht und vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren oder ihr sagt, boah, stimmt, solche Sachen erlebt ihr auch. Vielleicht nehmt ihr die Kraft woanders her. Der steht in Jesaja Kapitel 40, Vers 30 und 31. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer und junge Frauen völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler, sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt.
Schön.
Das ist so ein Vers, wo ich merke, boah, das inspiriert mich, da bekomme ich so meine Kraft her. Aber es ist genauso geerdet, und ich kenne das auch aus Beziehungen, dass man da Kraft herbekommt. Merkt ihr das auch, dass ihr voneinander diese Kraft bekommt, oder gibt sie auch noch von außen, wo ihr sagt, boah, das gibt euch Kraft und lässt euch nicht müde werden?
Unsere Kinder geben uns sehr, sehr viel Kraft. Also die rauben uns zwar auch sehr, sehr viel Kraft und Nerven, aber sie geben uns halt genauso viel Kraft, weil das ist so der Ansporn auch des täglichen Lebens, einfach auch, egal was passiert, wir müssen da durch, ne? Alleine für die Kinder.
Ich glaube, ein positives Mindset. Wir sind auch kaputt, weil wir auch relativ viel arbeiten und wir sind auch müde, aber wir stehen trotzdem, und das geht uns beiden so. Und wenn es dem einen nicht so geht, dann komme ich auch mal um die Ecke und dann sage ich zu dir, oh Mann, komm jetzt. Zum Beispiel die Kleine, die ist jetzt 4, die kommt dann morgens um immer am Wochenende um 6 und um 5:30 und sitzt dann bei uns aufrecht im Bett, weil sie auch noch nicht alleine in ihrem Bett schlafen möchte und sitzt dann da und sagt, hey, guten Morgen, ist doch toll, Mama, bist du schon wach? Und dann wird so ein bisschen auf die Wange geklopft und so. Und Shay ist da so, boah, ich lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Und ich sage dann, müssen wir so nehmen, ist so, aufstehen, der Tag fängt jetzt an. Ich glaube, ein generelles positives Mindset, egal in welcher Hinsicht. Ich glaube, es gibt sicherlich Menschen, die können das vielleicht nicht so. Ich glaube einfach, das ist auch eine Eigenschaft, die entweder angeboren ist oder nicht. Aber ich glaube, so Kopf in Sand stecken, das haben wir eigentlich nie gemacht. Wir haben eigentlich immer gesagt, okay, komm, neuer Tag und jetzt geht's halt weiter.
Augen zu und durch.
Und es darf auch beides geben. Ne? Das haben gerade die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht gesehen, dass Shahin seinen Kopf auf den Tisch gehauen hat, als 6 Uhr, um 6 Uhr kommen die Kinder ins Zimmer.
Nein, ich bin trotzdem ein Frühaufsteher, also so ist es nicht. Aber es gibt einfach so manche Tage, wo du einfach sagst, ich kann bis, wenn ich um 7, wenn mein Wecker um 7 klingelt, ist es kein Problem, stehe ich auf. Aber so diese letzten 20 Minuten, so, das ist so das, was man trotzdem noch rausholt. Aber nochmal zu deinem Vers, weil wir ja gesagt haben, innerhalb von uns schlummert ja irgendwas Göttliches, wie auch immer. Man ist ja auch nicht mit einem Partner manchmal oder man braucht eine Hilfe. Und was führt man in dem Moment? Man führt eigentlich Monolog. Ein Gebet ist ja auch ein Monolog jetzt in dem Sinne. Und sobald ich einen Monolog führe, gehe ich ja in meinem Kopf ja verschiedene Szenarien durch. Hilfe, ich rede ja mit mir selbst, um mir selbst quasi in dem Sinne, weil es ist ja nichts da, was ich jetzt greifen kann, eine Antwort zu finden. Und ich projiziere das, ich gehe ja einfach, oder das ist so dein Vers, was du hast. Und deshalb denke ich, so Monologe zu führen oder mit irgendjemand darüber zu sprechen, ist, glaube ich, der beste Halt oder den besten Anschucker, den du haben. Anschubser, sorry.
Ja, alles gut.
Anschubser.
Wir wussten, was du meinst.
Ach, nee, du wusstest, was ich meine. So ein Anschubser, den man dann bekommen kann, glaube ich.
Ich finde es auch gerade ziemlich cool, wie du Gebet in Alltagssprache übersetzt. Weil genau das ist es, dass man ein Gespräch führt, ob man mit sich selbst oder mit jemand Externes, wo man auch nur glaubt, dass die Person da ist, Gott oder jemand anders in anderen Religionen. Und wo man versucht, etwas zu reflektieren oder auch abzugeben. Ja, manchmal hat man ja vielleicht auch Fragen oder Bitten. Ich weiß nicht, ob du auch Bitten in deinem inneren Monolog hast, wo du sagst, boah, ich will da eine Antwort haben und die brauche ich nicht jetzt, aber vielleicht wäre cool in einem Monat oder sowas.
Ich meine, das ist ja das, was, wie nennt man das? Affirmierung?
Affirmation, ja.
Affirmation, ja. Die viele wachen ja morgens auf und sagen sich ja jeden Morgen gewisse Sachen und die leben dabei. Ich kenne genug Leute, die sagen, du, ich sag mir das und das und das am Morgen. So, und wenn das klappt, dann klappt das ja. So, dann bitten sie ja auch irgendwo hin, also, dass ja irgendwas funktioniert.
Ich habe eine 6-spurige Autobahn im Kopf.
Ja, das sind 12. 6 in die eine Richtung und 6 in die andere Richtung. Ja.
So viel Gedanken.
Ja. Ja, ja, also, da sind wir auch ganz unterschiedlich.
Ja, sie ist da nicht so, ja,
nicht
doch,
so
sie ist geordnet, aber sehr, sehr vielfältig geordnet. Wie gesagt.
Er wollte sagen, chaotisch.
Nein, das wollte ich nicht sagen. So, bei mir läuft das halt ja, doch sehr, sehr geordnet. Ich versuche, eine Sache dann zu nehmen und sie dann irgendwie entweder zu verfolgen, fertig zu machen und dann können wir das nächste. Und sie kommt halt gleich mit allen 12 Ideen auf einmal. So, und dann ist sie da und dann springt sie wieder dahin. Aber es ist ein, ja.
Entschuldigung.
Sie ist ein initiativer Mensch und du eher ein gewissenhafter. Fokussiert.
Ja. Wenn du das so beschreibst, dann ja. Ja. Ich jetzt, ja, so. Denke ich ganz kurz.
Ja.
Wie ist das bei euch, wenn ihr träumen würdet, jetzt mal über Kirche noch einmal kurz. Ne? Jetzt dürft ihr sehr kritisch zu meiner Kirche sein oder zu allen Kirchen. Ich wünschte mir, dass Kirche viel offener wäre, ne? Dass es ein Ort wäre, der Menschen Heimat geben würde. Und glaubt ihr, dass es so ein Ort bräuchte noch? Und wenn ja, wie müsste er aber aussehen? Weil ihr gesagt hattet, Kirche sollte sich ändern.
Definitiv. Bräuchte, müsste es. Kennt so viele Menschen, wo ich denke, die müssten es. Also ein Jugendzentrum ist keine Kirche, das ist ja klar. Aber ich sehe das im Umfeld unserer Tochter, dass halt, klar, Social Media und das ist alles Thema, dass die eigentlich, also wir waren jetzt in den Ferien, haben wir wirklich aktiv mit der 14-Jährigen versucht, viel Zeit zu verbringen und ihr quasi, sagen wir mal, die Erlebniseltern zu spielen, weil sie ja eher in einem Alter ist, wo man sagt, okay, es ist uncool, mit Eltern rumzuhängen oder was zu machen. Und die waren so dankbar und sie meinte, es waren so geile Ferien, obwohl wir nicht weggefahren sind. Wir sind hier geblieben. Und da habe ich so gedacht, warum gibt es keinen Ort? Und wenn es dann die Kirche sein sollte, wo Kids, egal welchen Alters oder auch Erwachsene zusammenkommen und einfach was Cooles machen. Also es gibt ja so viele Ideen. Wir Menschen müssen, wenn wir gut malen können, müssen wir 30 Kilometer fahren. Wenn wir irgendwo hingehen wollen zum Singen, dann müssen wir wieder 20 Kilometer in die andere Richtung fahren. Wenn wir vielleicht noch ein Instrument lernen möchten, dann müssen wir
Tanzen auch noch
tanzen.
dann.
Also es gibt ja so Mütter zum Beispiel. Ich kann das leider nicht erbringen, weil wir voll arbeiten, aber wir organisieren das irgendwie drumrum, die den ganzen Tag die Kinder nur durch die Gegend fahren. Wie geil wäre das, wenn es einen Ort gibt, wo die Kinder empfangen werden, sie ihre Talente ausleben können, vielleicht noch Weisheiten über das Leben mit auf den Weg bekommen. So einen Ort müsste es eigentlich geben, und der Ort müsste aber einfach verdammt offen sein. Und da dürfte es
Voller
halt auch
Abends,
keine
ja.
Tabuthemen geben. Es
Ja.
dürfte nicht tabu sein, dann über Alkohol, Drogen, Sexualität zu sprechen. Ich glaube, viele Teenies bräuchten einen erwachsenen Ansprechpartner, weil sie die Eltern nicht als Ansprechpartner nehmen.
Und auch, also manche Kirchen sind ja vielleicht offen darüber zu reden, aber die kommen ja sehr schnell mit sehr klaren, vorgefertigten Meinungen, ne? Also ihr meint, dass da auch eine Offenheit ist in den
Ja, vielleicht
Ansichten.
einfach mal ein offenes Get-Together,
Ja,
oder?
ja.
Und dass Kinder auch zusammenkommen aus Brennpunkten und Kinder zusammenkommen, denen es vielleicht wesentlich besser geht, weil die können eigentlich am Ende krass viel voneinander lernen. Ich glaube, die ergänzen sich erst richtig. Das Modell ist eigentlich das Richtige, dass der Gegenüber sieht, ey, das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass ich eine Jacke trage für 200 €. Der Junge trägt die Jacke, die sein Bruder und der andere Bruder auch noch getragen hat, war ja bei euch eigentlich auch ähnlich. So Hand-me-downs, sagt
Hand me
Jay
downs,
immer.
ja. Genau.
Ich glaube, das wäre für alle, ja, die Kirche müsste das viel größer publizieren, müsste viel aktiver auf Instagram sein, auch wenn sie sagen, oh, Social Media und es macht so viel kaputt. Ja, aber am Ende erreicht man die Kids heute nur noch über Be Real, nennt sich das. Das habe ich jetzt auch neu gelernt. TikTok, Instagram, ja.
Also die Kirche müsste quasi einfach nur ein Mediator sein, um dies einfach alles zusammenzubringen. Wie? Weiß ich jetzt nicht, aber ich finde was.
Ja, ich finde auch, das, was Sascha vorhin auch gesagt hat, ein Café in der Kirche. Lustigerweise, wir haben noch einen Kunden, der ist Pastor und das ist tatsächlich auch ein alter, in Anführungsstrichen, Schulfreund.
Ah, stimmt.
Timo
Ja,
Rux
Timo Rux,
hat vier
stimmt.
Kinder mittlerweile und er hat in seiner Kirche einfach eine Kaffeemaschine reingebaut und die haben sie bemalt. Die Maschine sieht auch ultra cool aus. Das ist ein richtiges Profigerät und der macht dort in der Kirche Kaffee für die Gemeinde und er meint, da kommen halt noch ganz andere Menschen zusammen, nur wegen dieser Kaffeemaschine. Also Kaffee vereint ja auch irgendwie zum Reden und zum Austauschen. Es müsste zum Beispiel
Deshalb sagt man ja auch Kaffeeklatsch. Ich meine, man
Kaffeeklatsch.
kommt zusammen und man redet
Genau.
über Gott und die Welt, ne?
Es müsste was zu essen geben zum Beispiel. Es müsste für Kids auch was zu essen geben. Und dann auch vielleicht nicht mit dem Zeigefinger nur immer Rohkost und es kann ja gut gerne Bio sein. Ich sage jetzt auch nicht, dass sie da Junkfood essen sollen, aber es müsste irgendwie was dazwischen sein.
Aber zwischendurch darf es auch mal Pommes und Currywurst
Ja,
geben.
genau,
Ja,
zum Beispiel.
richtig.
Ja.
Genau. Mensch, da bekommt man richtig Lust, das umzubauen bei uns, das Gebäude, ne? Das Café endlich zu machen und sagen, Leute, wenn wirklich Menschen, die mitten im Leben stehen wie ihr und sagen, boah, das bräuchte schon und so ein Ort wäre schön, glaube ich, dass das Kirche echt einen Auftrag hat, weil ich glaube.
Also in der Steinstraße. Ist da auch ein Kirchencafé? Ich glaube, das heißt auch Kirchencafé. Und ich weiß, immer wenn ich da vorbeigehe, siehst du halt auch immer Menschen von bis, also vom Businesshemd bis zum Obdachlosen. Also es geht von bis und das finde ich halt super spannend, ne? Und ich meine, das ist zum Beispiel was die Menschen machen, glaube ich. Die Kirche, wenn ich es so sage. Nicht die Kirche macht den Menschen. Also es ist genauso, es ist genau andersrum. Und ich glaube, wenn man bei der Kirche ist halt immer so ein bitterer Beigeschmack, einfach wenn wir einfach nur mal Geschichte nehmen. Es ist halt immer so, die Kirche sagt, ja, ihr müsst aber so und so, aber andersrum macht die Kirche halt Sachen, wo man auch denkt, okay, ihr predigt das, aber gemacht wurde das.
Ihr lebt es nicht.
Und das ist halt das, wo ich, das ist so mein Ding, wo ich einfach zu meiner Tochter sage, weißt du was, wenn du in die Kirche gehen möchtest, dann mach das gerne. Wenn du das machen möchtest, wenn du Buddhist werden möchtest, oder dann mach das gerne. Leb dich aus so, wie du möchtest. Und nicht, wie ich oder irgendjemand anders sagt, wie du sein sollst. Und ich glaube, wenn das so ein Ding, wenn die Kirche das irgendwie umarmen würde, dann würde sie viel, viel mehr Resonanz bekommen.
Das wäre eigentlich gar nicht so, es ist gar nicht so schwer, mehr Leute und Menschen in die Kirche zu holen. Man muss halt einfach, die Kirche müsste einfach vielleicht da viel offener sein. Mit Kaffee vielleicht dann auch kein Kaffeekränzchen mehr mit Thermoskannen und Kaffeeservice, sondern vielleicht einfach bezahlbaren Siebträger. Maschine muss jetzt kein bärtiger Typ mit Wollmütze dahinter stehen, aber mit einer Hafermilch und ein geiles Produkt und unkonventionell. Und ich glaube auch, dass die ältere Generation das sogar auch dann cool finden würde.
Man redet immer nur um die jungen Menschen. Es gibt halt auch genug ältere Menschen, die ich glaube, und das, ich glaube, meine Frau würde mir da recht geben, die auch Menschen suchen. Also in einem gewissen Alter oder ab einem gewissen Alter ist es ja so, man verliert immer mehr Menschen um einen rum. Also sei es durch Tod, Umzug, dies, das, je älter man wird. Und die Freunde werden halt auch immer weniger. Klar, mit dem Alter wird man auch starrsinniger, man selektiert eher. Und aber das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, wo man auch die zusammenbringen könnte.
Das ist zum Beispiel etwas, was, glaube ich, hier in Deutschland nochmal ganz anders ist wie in Italien. In Deutschland ist man dann ab Rentenalter 60 bist du dann Rentner, auch wenn du noch voll in der Blüte deines Lebens bist, egal, du bist Rentner. Du taugst nichts mehr so nach dem Motto für die Gesellschaft, du kannst ja keinen Beitrag mehr leisten, weil du wirst ja jetzt alt. Alte Menschen, nee, kein Bock, Pflegeheim. In Italien funktioniert das halt wirklich anders. Also da treffen sich mein Onkel, der ist 93 geworden, der war bei der Carabinieri, der war Vigile, also das Pendant zur Polizei in Italien letztendlich. Und das war ein cooler Typ, der hat halt die ganze Stadt gekannt. Und der war tatsächlich bis ins hohe Alter, ich glaube bis der 89 war, fast 90, ist der mit seinem Fahrrad immer in die Stadt gefahren, immer zur gleichen Uhrzeit, jeden Tag. Und dann saßen auf der Bank, auch immer auf der gleichen Bank, immer mindestens 10, 15 Herren in seinem Alter. Die haben sich nie verabredet. Die haben sich halt einfach dort getroffen. Und dann konntest du entscheiden, okay, da sitzt jetzt Giacomo, auf den habe ich heute jetzt gar keinen Bock, weil der hat gestern einen dummen Spruch über meine Frau gebracht. Ich fahre weiter. Oder ich bleib sitzen und gesell mich dazu, weil ich heute Lust dazu habe. Und hier ist es halt einfach so, wenn du alt bist, dann bist du isoliert. Deine Tür geht zu, es ist keiner da. Und da müsste sich auch total viel ändern. Ich weiß nicht, ob die Kirche könnte ja auch mal in die Pflegeheime gehen. Und in den Pflegeheimen einfach nur da sein, um mit den Menschen zu reden. Meine beiden Großeltern sind in der Zeit von Corona hintereinander beide im Pflegeheim verstorben. Das war ganz schrecklich. Das hat mich ganz, also ich hätte total viele Ideen, ich wüsste nicht, wie man sie umsetzen kann, aber was ich da gesehen habe, war, dass ich glaube, man kann das vielleicht nicht nachweisen, klinisch nicht nachweisen, dass jemand an einem gebrochenen Herzen stirbt oder an Einsamkeit, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, hätten die Menschen da mehr Geselligkeit, Menschen zu ihnen kommen. Es gibt ja auch Menschen, die können nicht mehr irgendwo hin. Vielleicht geht die Kirche dann dorthin und sagt, okay, Mensch, wir sehen uns einmal die Woche, wir reden dann eine Stunde miteinander. Hier ist man, glaube ich, wenn man alt wird, total einsam. Und ich verstehe es, wenn die Leute sagen, ich will dann weg einfach oder ich gehe woanders hin.
Ich träume auch so, dass Kirche eigentlich sich ganz viel abschaut von Dingen, die in unserer Gesellschaft sind. Egal, ob es Communities sind beim Fußballverein oder Musical-Darstellerinnen und Darsteller, die dann auch noch zusammenbleiben. Oder wenn ihr euer Café anschaut, wie ihr mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Ich bin hier ein paar Mal da gewesen. Ich habe das Gefühl, das sind einfach gar nicht nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern Freunde. Und ja, ihr lebt dort Familie, so Community, ja, und tretet füreinander ein. Ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du dich eingesetzt hast für Flüchtlinge oder jetzt in der Ukraine-Krise, dass ihr Menschen helft, wo ich merke, boah, ihr macht so viele Dinge, die eigentlich Aufgabe von Kirche wären.
Ich muss da immer ehrlich sein, so viel habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht.
Und das ist aber eine Tugend von ihr, sie ist super ehrlich.
aber das, was ich tun konnte, und da vernetze ich dann total gerne, weil ich mir denke, ja, das kann uns ja auch morgen treffen.
Ja. Du hast mir erzählt von einem Fußballspieler, den du vermittelt hattest, wo sich nachher herausstellte, dass es gar kein Fußballspieler war.
Das war sehr lustig. Das ist, mich hat jemand angerufen und sagte, hey Marisa, hast du Platz für zwei 17-jährige ukrainische Nationalspieler? Und ich so, ich habe keinen Platz, ich überlege, ich rufe dich zurück. Dann habe ich zurückgerufen, habe gesagt, du, ich habe keinen Platz, aber was brauchen die? Sagt sie, ja, das sind krasse Nationalspieler aus der Ukraine und die waren gerade auf dem Weg in ihre Karriere. Und ich so, oh nein, das ist ja richtig ätzend. Sag ich, warte, ich habe eine Idee, ich rufe eine Freundin an. Dann habe ich eine Freundin angerufen, ich wusste, dass die Beziehung zum HSV hat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hier sind zwei ukrainische Nationalspieler, organisiere irgendwas. Und sie ist auch so vernetzt und macht immer und hat mich zurückgerufen und sagt, Marisa, total geil, ich habe das hinbekommen, die können zum Training. Die sollen da hingehen, die und die Uhrzeit. Und dann habe ich die andere Frau wieder zurückgerufen und ich habe total gute Nachricht. Ich wollte ihr sagen, die können zum HSV, zum Fußballtraining. Und dann sagt sie, hä, warum Fußballtraining? Die spielen Eishockey. Aber und jetzt kommt das Krasse. Dann habe ich meine andere Freundin wieder zurückgerufen und habe gesagt, du, sorry, voll mein Fehler. Das sind keine Fußballspieler, das sind Eishockeyspieler. Und dann war auf einmal Stille am anderen Ende. Und dann sagt sie, was? Das sind Eishockeyspieler? Du verarschst mich. Mein Vater ist doch Nationaltrainer der Eishockeymannschaft in Deutschland gewesen. Und ich so, nein, du verarschst mich. Nein, wirklich. Ja, und dann haben wir die Personalien weitergegeben und der Vater kannte die dann auch. Aber das war so Schicksal, was sich fügt. Ich habe natürlich mal wieder nicht richtig zugehört, aber es war eine sehr lustige Situation.
Ich hätte die so gerne beim HSV spielen sehen mit Eishockeyschlägern. Vielleicht würde der HSV dann auch mal endlich wieder aufsteigen, so ungefähr.
Ja, aber du, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ganz schlecht. Ich erkenne Fußballspieler, also ich erkenne niemanden. Das ist bei mir,
Wenn, so als letzte Frage, wenn ihr euer Leben so anschaut, zurückschaut, und seht, wo ihr jetzt seid, was sagt ihr, ist das, wo ihr sagt, diese Fehler oder diese Herausforderungen, diese Krisen, die umarmt ihr heute, weil sie euch nach vorne gebracht haben. Obwohl es vielleicht schwierig war, sagt ihr, boah, von denen habt ihr am meisten gelernt.
Nee, es gibt nichts, was du, also aus allem Negativen sollte man das Positive ziehen. Und ich denke, aus allen Fehlern oder Krisen, die wir hatten, haben wir halt daraus gelernt, sonst wären wir heute einfach nicht zusammen. Aber ich denke auch, egal ob es jetzt zusammen war oder auch allein, ich denke, jede Krise, Fehler formt einen Menschen zu dem, was er am heutigen Tag ist.
Also ich.
Und deshalb darf man nichts weglassen oder.
Ja.
Es ist einfach alles so, wie es sein sollte.
Zum Beispiel fragen viele oder uns oder ja auch besonders dich sehr oft schon gefragt, ja Mensch, jetzt hast du ja, das war damals, als Shay aufgehört hat, hat ihn natürlich auch noch jeder erkannt. Und dann hat er sich ja letztendlich ganz klar entschieden, ich möchte jetzt eigentlich, ich bin so ausgelaugt, ich möchte jetzt eigentlich aktiv nicht Musik machen, weil ich bin in erster Linie ja, wie sagst du immer, Musiker. Kein Entertainer gewesen. Das liegt dir einfach oder lag dir oder liegt dir nicht so. Dass wir immer gesagt haben, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aber du weißt, was ich sagen wollte, wahrscheinlich.
Nee, ich weiß nicht, was du sagen wolltest, aber es ist nicht schlimm.
Wir haben auf jeden Fall aus allem, was wir erlebt haben, glaube ich, krass viel gelernt. Beide füreinander. Und ich finde, vergeben ist immer super. Und auch vielleicht Menschen vergeben, die einem auf dem Weg begegnet sind, die Sachen gemacht haben, die nicht so cool waren. Und man soll nicht ewig nachtragend sein, aber man soll auch nie vergessen. Also ich glaube, so ein Zwischending zwischen vergeben, darf es nicht vergessen.
Nee, vergeben darf man, aber vergessen sind halt viele Sachen nicht, weil ich glaube, wenn man wenn man wie sagt man in Amerika, fool me once, shame on me, fool me twice, shame on you, irgendwie sowas, da gibt es okay. So einen Spruch. Und genau so ist es. Also ich denke, man sollte immer vergeben können. Aber man sollte immer vergeben können.
Ja, das ist super.
Keinen Hass zulassen.
Und kein Hass. Hass ist ganz Hass und Gier.
Hass und Gier.
Boah, Hass, das Gier ist das Schlimmste.
Egoismus, das ist ein ganz.
Ja,
ganz
das, toxisch. Boah, das geht gar nicht.
Ich habe nämlich ein neues Lieblingswort. Das ist
welches?
Toxisch.
Das ist ganz schlimm. Und Freunde sagen schon, es ist irgendwie dein neues It-Wort. Du sagst bei jedem zweiten Satz, sagst du toxisch. Ich weiß auch nicht, warum mich das so gepackt hat, aber es passt auch so unfassbar viele Situationen.
Ja, ja. Es gibt viele, viele toxische Sachen, auch innerhalb der Kirche. Und ich erlebe euch als sehr authentisch. Die Menschen, die zu ihren Fehlern auch stehen. Und ich freue mich echt, wenn wir in unserer Kirche unser Kirchenkaffee machen, weil dann werden wir ja wieder zusammenarbeiten.
Da
und wir werden uns wahrscheinlich.
Ja. Da musst du auf jeden Fall dranbleiben.
Absolut. Wir versuchen es wirklich. Ja. Also ich bin da jetzt echt gespannt. Also mein Gemeindeleiter, der hört jetzt hoffentlich diesen Podcast und ist jetzt richtig getriggert zu sagen, boah, jetzt geben wir Gas und wir machen das.
Wäre cool.
Sag mal, kennst du Sister Act?
Sister Act. Oh, ich liebe Sister Act.
So stelle ich mir die Kirche vor. So, verstehst du? So, und so ist es halt in den Südstaaten.
Das ist voll das Klischee.
Ja, das ist auch voll das Klischee. Aber in den Südstaaten ist die Kirche halt wirklich so. Also du gehst hin und du hast halt, der predigt was und du, aber, und genau das ist ja das, was mich so immer rausgezogen hat. Dann gehen die halt nach Hause und dann gibt's halt eine Schelle. So. Ja. Und das finde ich halt so kontrovers. Das finde ich halt irgendwie nicht richtig.
Das ist toxisch.
Das ist
ja,
toxisch.
Ja, genau.
Genau. Marissa, lieber Schelm, ich danke euch beiden für die Zeit. Wir werden uns bald wiedersehen. Und bis dahin erstmal allen Zuhörern und Zuhörern eine wunderschöne Woche.
Natürlich hat er zugehört.
Ach so, das wollte ich gar nicht sagen. Egal.
Macht's gut.
Super, danke dir. Ciao, Sascha.
Ciao. Das war Ein Pastor kommt selten allein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.